Bayerns vergessene Kinder. Jüdische Biografien unter der Damnatio Memoriae.
Als Kind merkt man so etwas wie Vermeidung normalerweise nicht. Als ich aufgewachsen bin, hatte ich von meiner Mutter nur wenige Geschichten über ihre Familie gehört. Sie sagte Dinge wie, ich weiß wirklich nicht viel, ich kann mich nicht erinnern. Und sie hat nicht ein einziges Mal gesagt, dass ihr Vater Jude war.
Lisa D'Angelo ist die Enkelin des bayerischen Orientalisten Karl Süßheim, der 1941 im Zuge der nationalsozialistischen Judenverfolgung mit seiner Familie in die Türkei fliehen musste. Als außerordentlicher Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München war Süßheim einer der wichtigsten deutschen Lehrer der orientalischen Sprachen und als Türkei-Experte in Bayern nicht wegzudenken. Sein Tagebuch, das er auf Italienisch, Osmanisch und Arabisch geschrieben hat, wurde mit den Aufzeichnungen Viktor Klemperers verglichen. Dennoch ist Karl Süßheim, der 1947 in Istanbul gestorben ist, weitgehend in Vergessenheit geraten, lange sogar in der eigenen Familie. Karl Süßheims Frau war eine gläubige Katholikin. Das jüdische Erbe, das er in die Ehe gebracht hatte, sollte nach der niederschmetternden Erfahrung der Verfolgung durch die Nationalsozialisten keine Rolle mehr spielen. Gioconda, die jüngere seiner beiden Töchter, die Mutter von Lisa D'Angelo, hat die Geschichte der Verfolgung ihrer Familie lange verdrängt.
In den frühen 70ern, als wir in den Ferien nach Istanbul gefahren sind, als ich 12 war, habe ich erfahren, mein Großvater war Jude. So haben wir eines Tages sein Grab am Stadtrand von Istanbul besucht. Da war ein großer Davidstern auf dem Grabstein. Ich war verwirrt. Ich habe auf dem Stern gezeigt und gesagt, hey Mom. Sie hat nur in eine andere Richtung geschaut. Das war das Ende der Diskussion.
Karl Süßheims Töchter, die nach seinem Tod mit ihrer Mutter aus der Türkei in die USA emigrierten, hatten als junge Frauen schwer an ihre Geschichte zu tragen. Für sie war es schwierig, sich selbst als Mitglieder der überlebenden Familie zu sehen, die sie waren. Eine der letzten in Bayern, die der Shoah entkam. Auch die ältere Tochter Margot konnte sich zuletzt nur schemenhaft an diesen Teil ihrer Kindheit erinnern. Die Religion ihres Vaters habe in der Familie keine Rolle gespielt, sagte sie wenige Jahre vor ihrem Tod.
Niemand, den ich gekannt habe, war besonders religiös, ob es auf der einen Seite oder der anderen Seite war. Wir sind eigentlich fast ohne was Besonderes aufgebracht worden.
Was Margot Süßheim, wie Süßheims Tochter ihren Namen amerikanisiert hat, 2016 im Altenheim in Queens, New York, im Zeitzeugengespräch erzählte, deckt sich nicht mit den Quellen, die Süßheims Leben hinterlassen hat. Er war ein tiefgläubiger Jude und bestand auf die jüdische Erziehung seiner Kinder. Doch dieser Umgang mit dem Glauben war nicht vorgezeichnet. Karl Süßheim wurde 1878 in Nürnberg geboren. Er wuchs als Sohn eines erfolgreichen Hopfenhändlers in einem jüdisch-liberalen, religiös eher indifferenten bürgerlichen Umfeld auf. Entgegen dem Wunsch seines Vaters wandte Süßheim sich den Geisteswissenschaften zu. Er studierte Geschichte und konzentrierte sich als erklärter Anhänger der Wittelsbacher dabei insbesondere auf seine fränkische Heimat. Als Student kam er aber auch in Berührung mit dem Nahen Osten. Am Seminar für orientalische Sprachen in Berlin lernte Süßheim junge Osmanen kennen, die zum Studium ins Kaiserreich gekommen waren. Die Region faszinierte ihn so sehr, dass er zum Leidwesen seiner Familie nach seiner Promotion in den Nahen Osten zog. Er verbrachte einige Jahre in Konstantinopel, wo er erstmals mit tief religiösen Lebensformen konfrontiert wurde. Zunächst fremdelte er damit, wie er während einer ausgiebigen Reise durch Anatolien in seinem Tagebuch festhielt.
Ich habe noch nie ein Ghetto gesehen. Alle hier sind Juden. Bäcker, Metzger, etc. An Feiertagen haben nur Lebensmittelhändler den Laden geöffnet. Die Synagogen sind größer und schöner. Ich war wie in einer anderen Welt, als ich am Abend, erst aus einem Haus, dann aus einem anderen, die Gebete aller Familien hörte, lautstark und mit tief empfundener Religiosität. Die Frömmigkeit der orientalischen Juden wird mir immer unbegreiflich bleiben.
Diese Phase hielt nicht lange an. Bald spielte Karl Süßheim sogar mit dem Gedanken, zum Islam zu konvertieren. Über diesen Umweg fand er schließlich zu einem gefestigten jüdischen Glauben. Dieser Weg einer Wiederentdeckung des Judentums ist erstaunlich, findet der Experte für jüdische Geschichte Michael Brenner.
Ich würde sagen, es war typisch einerseits, aber der Weg war auch sehr untypisch. Was mich interessierte, war genau das. Eine Art Zurückbewegung in ein Juden oder man könnte sagen, die Suche nach einem verlorenen Judentum, das die Eltern und teilweise Großelterngeneration schon aufgegeben hatten. Es gab diese Beispiele und zwar zuhauf, aber natürlich ist mir jetzt niemand bekannt, der das über den Weg Konstantinopel und das Osmanische Reich gemacht hat. Also das ist schon eine Besonderheit, die, glaube ich, kaum Parallelen aufweist.
Bei Süßheims Entdeckung seiner jüdischen Religion im Osmanischen Reich spielte wohl auch der Antisemitismus eine Rolle. In seiner Jugend im Deutschen Kaiserreich war er allerorten mit Judenfeindschaft konfrontiert gewesen. Im Osmanischen Reich gab es zwar ebenfalls Antisemitismus, aber Süßheims Erfahrungen mit sogenannten Jungtürken verliehen dem jungen deutschen Israeliten erstmals eine gewisse Leichtigkeit. Die frühen osmanischen Oppositionellen, die er kennenlernte, waren Juden gegenüber aufgeschlossen. In ihren Reihen erlebte er keinen Antisemitismus. Für sie war Süßheim ein gebildeter Reisender aus einer Hochkultur, mit dem sie sich über Geschichte und Politik austauschten. Diese enge Verbindung war nur möglich, weil Süßheim sich die orientalischen Sprachen in der Zwischenzeit nahezu perfekt angeeignet hatte. Die jungtürkische Revolution von 1908 erlebte der außergewöhnlich sprachbegabte junge Bayer als einer der wenigen Ausländer im innersten Kreis der frühen osmanischen Oppositionsbewegung in Kairo hautnah mit. Hier änderte sich auch seine politische Haltung. Süßheim war seit jeher von Obrigkeiten fasziniert und überzeugter Monarchist, doch den Sturz Sultan Abdülhamids II., der vielen als Tyrann erschien, betrachtete er inzwischen durchaus als opportun. Geprägt von seinen Erfahrungen vor Ort, widmete sich Süßheim nach seiner Rückkehr nach Bayern als Wissenschaftler nicht nur der Exegese jahrhundertealter orientalischer Handschriften, sondern erklärte in der Heimat auch seine Sicht auf die zeitgenössische Türkei. Mit seinen Kenntnissen über Sprache, Land und Leute wurde Süßheim 1911 in München habilitiert, bald auch über die Grenzen der Universität hinaus bekannt. 1914 verlieh ihm seine Expertise plötzlich unvorhergesehene Bedeutung. Sein Forschungsgegenstand, das Osmanische Reich, hatte sich in kürzester Zeit zum Verbündeten im Ersten Weltkrieg entwickelt. In den folgenden Jahren war Süßheim nicht nur ein gefragter Dolmetscher bei offiziellen Treffen mit den Bündnispartnern und beliebter Redner in allerlei öffentlichen Veranstaltungen, er arbeitete auch für die bayerische Militärzensur. Von der Front wurde er als unentbehrlich in der Heimat verschont. Gleichzeitig erreichte der gesellschaftliche Antisemitismus einen Höhepunkt, was Süßheim in seinem Alltag immer stärker beeinträchtigte. Nachdem Süßheim während des Kriegs in seinen Kursen noch die Tür eingerannt worden war, ließ das Interesse an den Türkei-Studien nach der gemeinsamen Niederlage stark nach. In der Weimarer Republik unterrichtete er wieder kleinere Gruppen, deren Fachinteresse umso größer war. In seinem Unterricht saßen so bekannte Wissenschaftler wie Gershom Scholem und Franz Barbinger, der später den ersten regulären Lehrstuhl für Turkologie an der LMU bekleiden sollte. In der zweiten Hälfte der 1920er Jahre fand Süßheim, der bis weit in seine 40er hinein Junggeselle geblieben war, schließlich privates Glück. Nach einer schnell gescheiterten ersten Ehe mit einer Jüdin heiratete Süßheim 1927 die Katholikin Carolina Planck. Sein jüdischer Glaube bedeutete ihm mehr als vielen anderen deutschen Jüdinnen und Juden, doch als einziges Mitglied seiner Familie war es ausgerechnet er, der eine Nichtjüdin zur Frau nahm. In ihrem innigen Verhältnis zum Glauben scheint sie ihm näher gewesen zu sein als die meisten Frauen seines jüdischen Umfelds. Margot, die erste Tochter des gemischt religiösen Ehepaars, kam 1929 zur Welt.
Er war sehr gescheit, er hat mir immer was erzählt. So sind wir oft spazieren gegangen, wie ich klein war. Und er hat mir da entweder Geschichte aus der Geschichte erzählt oder was anderes. Aber es war sehr interessant und wir haben uns sehr gut verstanden. Er war ein sehr guter Mann.
Die wenigen Jahre bis zur nationalsozialistischen Machtübernahme sollten trotz des allerorten um sich greifenden Antisemitismus die erfüllendsten in Süsheims Leben sein. 1933 wurde diese Phase durch den Tod seines älteren Bruders, des SPD-Politikers und Anwalts Max Süsheim, abrupt beendet. Noch im selben Jahr starb Süsheims Mutter, die im Positiven wie im Negativen stets ein wichtiger Orientierungspunkt in seinem Leben geblieben war. In beruflicher Hinsicht begannen nun ebenfalls die dunkelsten Stunden. Mit dem nationalsozialistischen Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums musste Süsheim seine hart erkämpfte Stelle an der Universität aufgeben und fand sich als Privatgelehrter mit wenigen Schülern und kaum nennenswertem Einkommen wieder. Auch im innersten Kreis wurde es immer schwieriger. Die zweite Tochter, Choconda, wurde 1934 geboren und Süsheims Ehe wurde durch sein Beharren auf die jüdische Erziehung seiner Kinder empfindlich belastet. Für seine Frau Carolina wurde es unter dem Druck der Verfolgungsmaßnahmen immer schwieriger, diese Entscheidung, der sie bei der Hochzeit noch zugestimmt hatte, mitzutragen. Die jüdische Erziehung der Kinder hatte in der NS-Zeit handfeste Konsequenzen, wie Michael Brenner betont.
Es gab sehr wenige Fälle, in denen ein Elternteil jüdisch war und ein anderer Elternteil christlich war, in dem die Kinder jüdisch erzogen wurden, gerade in dieser Zeit. Weil sie jüdisch erzogen wurden und ein Elternteil jüdisch war, hätten sie wahrscheinlich nach den Rassegesetzen auch, wären sie im September 41 noch da gewesen, den Stern tragen müssen.
Eine Emigration stand für Süsheim, der seine Heimat nicht verlassen wollte, lange nicht zur Debatte. 1938 wurde er im Zuge des Novemberpogroms in Dachau interniert. Bevor Süsheim das Konzentrationslager verlassen durfte, musste er unterschreiben, dass er das Dritte Reich verlassen werde. Derweil aber wurde die Flucht aus Deutschland komplizierter, was der Beginn des Zweiten Weltkriegs noch verschärfte. Erst im Sommer 1941 gelang es der Familie, in die Türkei zu entkommen. Um ihn an die Istanbul-Universität zu holen, musste das türkische Kabinett zwei offizielle Beschlüsse erlassen. Die Türkei hatte nämlich ein geheimes Abkommen mit Deutschland geschlossen, demzufolge keine deutschen Juden mehr aufgenommen werden sollten. Für Karl Süsheim, den versierten Münchner Turkologen, machten sie eine Ausnahme. Der zur Emigration gezwungene Professor befand sich also schließlich dort wieder, wo er zu Beginn des 20. Jahrhunderts lange gelebt hatte, als die Stadt noch Konstantinopel hieß. An der Istanbuler Universität lehrte er bis zu seinem Tod türkische Studierende die Geschichte ihres Landes. Geradezu symbolisch starb Karl Süsheim 1947 im deutschen Krankenhaus in Istanbul. Begraben wurde er auf dem jüdischen Friedhof. Karl Süsheim hat die Grenzen seiner Zeit herausgefordert wie wenige andere. Seine Biografie beleuchtet eindrucksvoll die Möglichkeitsräume eines deutsch-jüdischen Lebens in einer Welt voller Vielfalt und Ambiguität und voll von deren Feinden. Trotz seines faszinierenden Lebens ist Süsheim in Vergessenheit geraten. Er war einer, der in keine Schublade seiner Zeit so richtig passen wollte. Sein Selbstverständnis als Bayer, Jude und Wissenschaftler war komplex. Für seine Mitmenschen war dies keine geringe Herausforderung. Süsheim stieß allerorten auf Unverständnis, oftmals auch auf Ablehnung. Dies galt auch in seinem Fach. Als Turkologe wollte Süsheim sich zwischen Philologie und Historiografie nicht entscheiden. Auf diese Weise war er keiner Schule klar zuzuordnen. Sowohl von Seiten der alteingesessenen Lehrstuhlinhaber als auch von Vertretern der sich neu entwickelnden Islamwissenschaft wurde seine Art, den Orient zu denken und zu schreiben, oftmals misstrauisch beäugt. Süsheim fehlte von Beginn an ein verlässliches Netzwerk im deutschen Fach. Er hatte die prägenden Jahre seiner wissenschaftlichen Sozialisation im Ausland verbracht und damit keinen natürlichen akademischen Lehrer. Er war ein oftmals verschlossener, wenig zugänglich wirkender Mensch, der diese Lücke nach seiner Rückkehr nie wirklich zu schließen vermochte. Die erschwerten Bedingungen, unter denen er als zunächst diskriminierter und schließlich verfolgter jüdischer Wissenschaftler seiner Forschung nachgehen musste, taten ihr Übriges. Als Süsheim in der Türkei ankam, war er nach seiner anstrengenden Flucht gesundheitlich bereits schwer gezeichnet. Nach Süsheims Tod 1947 mussten seine Witwe und die Kinder einen Weg finden, weiterzuleben. Sie entschieden sich für einen Neuanfang in den Vereinigten Staaten. Sie wagten ein neues Leben, in dem Flucht und Holocaust keine Rolle mehr spielen sollten. Die Verdrängung der eigenen Vergangenheit durch die Opfer der Judenverfolgung oder deren Angehörige ist allzu nachvollziehbar. Anderes gilt für die, die mitverantwortlich waren für das Schicksal ihrer einstigen Nachbarsleute, ihrer Mitbürgerinnen, ihrer Kollegen. Karl Süsheims frühere Kollegen hielten es nach seinem Tod nicht einmal für nötig, ihm einige Zeilen zu widmen. Das Problem eines fehlenden Netzwerks zeigte sich in Süsheims Fall also noch posthum. Doch auch Jahrzehnte später noch fand sich kaum eine Spur. In Arbeiten, die an die Opfer der Rassenpolitik an der LMU erinnern, sucht man bis heute meist vergeblich seinen Namen. War er in den Wirren der Nachkriegszeit einfach vergessen worden? Ein Blick in die Archive verrät, der einstige Professor war mitnichten einfach übersehen worden. 1947 schlug an der LMU der Wiedergutmachungsfall Süsheim auf. Im Universitätsarchiv findet sich ein Schreiben, das Carolina Süsheim wenige Wochen nach dem Tod ihres Mannes an Alois Wenzel, den Nachkriegsrektor, schickte.
Im vergangenen Herbst waren Sie so freundlich, uns auf meinen Brief zu antworten, dass Sie gerne helfen würden, aber nicht wissen, wie. Leider ist nun mein lieber Mann, Professor Dr. Karl Süsheim, verschieden und ich mit zwei Kindern mittellos zurückgeblieben. Ich hoffe, dass ich das geringe Inventar mit Büchern so verkaufen kann, dass es uns die Heimreise und den Aufenthalt bis dahin bezahlt. Aber auch in München ist uns nichts verblieben, da mein verstorbener Mann alles abzuliefern hatte 1941. Mein Mann bezahlte bis 1933 einen Beitrag, damit ich im Todesfalle meines Mannes von der Universität München 100 Mark monatlich bekommen sollte. Meine beiden Kinder besuchen noch die Schule und es wäre natürlich eine große Wohltat, wenn ich diese 100 Mark im Monat bekäme und wenn Sie, sehr geehrter Herr Rektor, mir behilflich sein wollten. 1938 im Winter war mein Mann im Camp in Dachau und wir wussten, dass es ums Leben ging. Um so schnell als möglich vorzukommen, nahm mein lieber Mann an der hiesigen Universität die Stelle als Professor für türkische Geschichte an, obwohl er dafür so wenig bezahlt bekam, dass wir ohne Hilfe der Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im Ausland nicht hätten auskommen können. Alle die Aufregung, die Enteignung bei der Abreise haben ihn geschwächt, sodass er der Krankheit nicht Widerstand leisten konnte. Bitte legen Sie ein Wort für uns ein, sehr geehrter Herr Rektor, dass wir dann wenigstens jeden Monat diese 100 Mark bekommen und vor arger Not geschützt werden.
Obwohl Alois Wenzel offenbar ernstlich entschlossen war, der verzweifelten Frau zu helfen, dauerte es 11 Jahre, bis Karl Süsheims Witwe eine kleine Entschädigung für entgangenes Witwengeld und Waisenrente zugesprochen wurden. Ganz typisch für die Nachkriegszeit beriefen sich Universität und Ministerien zunächst auch auf die Gesetze des nationalsozialistischen Regimes, denen zufolge eine Zahlung nicht in Frage komme. Erst Mitte der 1950er Jahre wurden Gutachten in der Sache eingeholt. Es sollte geklärt werden, ob Karl Süsheim ohne die nationalsozialistische Verfolgung jemals eine ordentliche Professur an der LMU erreicht hätte. In diesem Zusammenhang wurde Anton Spitaler, ein ehemaliger Schüler Karl Süsheims, der zu dieser Zeit Dekan der Philosophischen Fakultät war, um die Einschätzung der wissenschaftlichen Bedeutung seines früheren Dozenten gebeten.
Ich habe bei Süsheim eine Reihe von Semestern gehört und klassisches Arabisch sowie Türkisch und Persisch in Grammatik und Lektüre dabei getrieben, sogar eine Einführung in den palästinensisch-arabischen Dialekt bei ihm mitgemacht. Alle diese Vorlesungen und Übungen waren wenig selbstständig und originell. Süsheim war von Haus aus und der Methode nach Historiker und benutzte seine Sprachenkenntnisse nur als Mittel zum Zweck, das heißt, um die einschlägigen Quellen lesen zu können. Dagegen ist natürlich nicht einzuwenden, nur ist damit gesagt, dass seine sprachlichen Vorlesungen als Selbstzweck unzweckmäßig waren und die souveräne Beherrschung der Materie vermissen ließen. Professor Süsheim war ein liebenswürdiger, aber sehr zurückgezogener, ja scheuer Mensch, der sein Wissen nicht so recht an den Mann bringen konnte und auch in Diskussionen schwerfällig war. Ich persönlich bewahre ihm gleichwohl ein gutes Andenken, weil ich ihm tatsächlich Belehrung verdanke, auch wenn ich sie mehr aus ihm herausgeholt habe, als dass er sie mir gegeben hätte. Die Frage, ob er es bis zur Erreichung der Altersgrenze unter normalen Verhältnissen zum planmäßigen Professor im Allgemeinen oder gar zum Ordinarius im Besonderen gebracht hätte, ist kaum positiv zu beantworten. Ich würde mich freuen, wenn ich dazu beitragen könnte, Professor Süsheim nachträglich zu seinem Recht zu verhelfen, wenn ich auch im Interesse der Wahrheit und Objektivität kein anderes Urteil abgeben konnte, als eben niedergelegt.
Der Fall wurde entsprechend eingeordnet. Der Antrag der Witwe habe sich nur als teilweise begründet erwiesen, hieß es im Bescheid. Die Zahlungen waren entsprechend gering. Während die LMU intern also viele Jahre damit beschäftigt war, in der Causa Süsheim kein Geld auszugeben, war sein Name in der öffentlichen Erinnerung der Universität kein Thema mehr. Die Unterstützung meiner Biografie durch zwei Lehrstuhlinhaber der LMU war das erste klare Bekenntnis zu Karl Süsheim an seiner ehemaligen Universität. Das 2022 erschienene Buch wird dabei helfen, dass die heutigen Studierenden des Münchner Nahostinstituts sich in Zukunft mit dem Erbe des einstigen Dozenten für Türkisch, Arabisch, Persisch und Islamwissenschaft auseinandersetzen können. Auch bei seinen Enkeln in den Vereinigten Staaten wird Süsheims Geschichte inzwischen gesehen. Lisa D'Angelo nimmt sich heute der Familienerinnerung in besonderer Weise an. Sie fasste einen Trugschluss, den man auch auf viele andere vergessene bayerische Jüdinnen und Juden anwenden könnte, in wenigen Worten zusammen.
Ich hatte wohl angenommen, weil niemand über meinen Großvater Karl gesprochen hat, gäbe es auch nichts zu erzählen. Wow, das war wirklich falsch.
Bayerns vergessene Kinder. Jüdische Biografien unter der Damnatio Memoriae. Kai Süsheim, ein verfolgter Wissenschaftler und seine Universität. Ein Podcast von Christina Milz. Es sprachen Lisa D'Angelo, Margot Süsheim, Benedikt Sepp, Michael Brenner, Artemis Pauline Fritsche, Philipp Beck und die Autorin.